diese Idee des zu Hause im Keller im Internet alleine radikalisierten Terroristen, des sogenannten Einzeltäters oder in diesem saudämlichen Begriff des einsamen Wolfes, der findet sich in der Realität fast nie. Es gibt die Person, die am anderen Ende des Smartphones über Telegram in der Regel sagt, so baust du die Bombe, da gehst du hin.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, herzlich willkommen zum Deep Talk am Mittwoch und überraschend fange ich mal mit einem Zitat an aus der Berliner Morgenpost. Seit Sonntag sitzt Omar A. in Untersuchungshaft. Der 28-jährige Libyer ist in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden, da er als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat gilt und einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Er reiste im Jahr 2022 über ein Visum nach Malta ein, kam nach Nordrhein-Westfalen, wurde in Bochum registriert, wurde dann über das Verteilungssystem der Länder nach Brandenburg geschickt, in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Soll er sich, Zitat, komplett unauffällig verhalten haben, also noch bis vor ungefähr anderthalb Jahren. Und nach einem Tipp eines ausländischen Nachrichtendienstes, der Chatnachrichten zwischen Omar A. und einem Mitglied des IS abgefangen hatte, nahmen ihn Sicherheitskräfte fest. Warum erzähle ich das? Weil unser heutiger Gast mir vielleicht erklären kann, was zwischen Mitte 2023 und so Herbst 2024 passiert ist, dass jemand, der komplett unauffällig war, sich so radikalisiert hat. Herzlich willkommen, Kaan Orhon. Du bist nicht nur Islamwissenschaftler, sondern auch Experte für die Radikalisierung junger Menschen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du arbeitest für die Organisation Grüner Vogel.
Genau.
Kannst du mit einem Satz erklären, was ihr Vögel da macht?
Der Grüne Vogel ist ein Hilfsangebot für Menschen, die die Islamistenszene verlassen wollen oder für die Angehörigen von islamistisch radikalisierten Personen, die im Umgang damit Hilfe wünschen.
Also wenn meine Frau Suse, liebe Suse, schön, dass du auch dabei bist.
Danke.
Wenn die also jetzt den Verdacht hätte, dass ich irgendwie was plane, dann würde sie bei euch anrufen und sagen, guckt euch meinen Alten mal an.
Korrekt. Wobei, wenn man den Verdacht hat, dass die Person etwas plant, ist man im Zweifelsfall bei der Polizei besser aufgehoben. Wenn man den Verdacht hat, dass die Person sich in eine Richtung entwickelt, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte, dann ruft man am besten uns an.
Wen haben wir denn heute eingeladen? Und warum?
Ja, heute zu Gast ist Kaan Orhon, fast 40 Jahre alt, aus Göttingen. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater türkisch. Seit Mai 2015 ist er für die Initiative Grüner Vogel unterwegs. Eine Aussteigerberatung für Freunde, Familie, Angehörige. Da wird geholfen bei einer Entradikalisierung. Da wird auch beraten. Sind es ernste Anzeichen dafür, dass hier irgendwas in eine extremistische Ecke abgleitet? Als Kaan Student der Islamwissenschaften war in Bonn, wurde er selbst von salafistischen Werbern angesprochen und er sagt ganz ehrlich, wäre ich in einer Krise gewesen, in einer anderen Lebenssituation, hätte es durchaus sein können, dass dieses Werben verfängt. Von Kaan Orhon wollen wir wissen, wie die Radikalisierung funktioniert und was man dagegen tun kann. Jetzt nochmal kurz zu meiner Frage von eben. Kannst du dir erklären, was da zwischen 2023, 2024 mit Omar A. passiert ist, dass ein völlig unauffälliger Mensch auf einmal ein mutmaßlicher IS-Terrorist wird? War der das immer schon? Hat der nur geschlafen? Oder ist der radikalisiert worden hier?
Ohne seine Biografie zu kennen, kann ich das nicht. Es gibt eine Menge Modelle, es gibt eine Menge beispielhafte Biografien von Personen, die Anschläge begehen oder davon abgehalten werden kurz vorher. Aber ohne ihn gesprochen zu haben oder seine Biografie zu kennen, kann man nicht sagen, wo und durch wen es passiert ist.
Jetzt hast du ja aber schon auch diese Möglichkeit oder durch deine Arbeit siehst du ja Biografien. Gibt es so etwas wie so einen typischen Verlauf?
Einen typischen Verlauf glaube ich nicht. Es gibt typische Persönlichkeitsmerkmale, die allerdings auch richtig schwammig sind. Wir sprechen von einem Bruch in der Biografie und einem Bedarf, den das bisherige Umfeld, das bisherige Leben nicht stillen kann und den aber dann die radikale Szene stillt. Aber was das im Detail ist ob ich Gewalt erfahren habe und mich dann an eine starke Gruppe anlehne, die mich schützt, ob ich wenig Regeln im Leben hatte und mich an ein rigides Konzept anlehne, das mir sagt, was richtig und was falsch ist, ohne moralische Zwischentöne oder ohne Raum für Zweifel, ob ich in materiell schwierigen Verhältnissen aufwachse und mich freue über eine Ideologie, die mir erklärt, dass materielles Besitztum und Erfolg völlig nebensächlich sind und es nur darauf ankommt, was man für das Jenseits vorbereitet. All diese Dinge können wahnsinnig attraktiv sein und wir müssen durch die Biografiearbeit herausfinden, was es bei dem oder der Betreffenden dann tatsächlich war.
Ich habe mich gefragt, ob, weil es ja auch zunehmend Jugendliche sind, die sich radikalisieren, ob das so eine Suche nach Identität ist. Also vor allen Dingen, wenn ich hier meinetwegen muslimische Wurzeln habe und in einem Land lebe, vielleicht auch in zweiter, dritter Generation, aber eigentlich dazwischen bin, also zwischen meinetwegen türkischen Wurzeln und meinem deutschen Leben.
In Anlagen ist das auf jeden Fall richtig. Identität spielt immer eine Rolle. Aber wenn man sagt, es geht um muslimische Jugendliche, die in Deutschland Schwierigkeiten mit der Identitätsfindung haben, glaubt das, glaube ich, zu kurz. Weil wenn wir uns die Biografien ansehen, wie viele Konvertiten wir beispielsweise haben, Herkunftsdeutsche, aber auch wie viele Konvertiten mit einem nicht-muslimischen Migrationshintergrund von Osteuropa, Russlanddeutsch, Russisch-Polnisch, in verschiedene afrikanische Länder. Wir haben ganz paradox Menschen, die aus Gruppen stammen, die vom IS beispielsweise ganz stark verfolgt wurden. Wir haben jesidische Jugendliche, die bei den Salafisten landen. Die denkbar unwahrscheinlichste Konstellation. Identität hat was damit zu tun, auch Sinnstiftung. Radikalität ist immer, das kennen wir in Deutschland nicht erst, aber auch seit der RAF. Radikalisierung ist ein Phänomen für Jugendliche und für junge Erwachsene, aber mit Sicherheit hat eben auch die Identitätsfrage damit was zu tun.
Kannst du so eine Art Schritt- oder Stufenmodell vielleicht mal so zur Anschauung geben? Also wie verläuft eine Radikalisierung?
Sehr grob als Beispiel, eine Jugendliche, ein Jugendlicher hat diese ungestillten Bedarfe, hat diese negativ prägenden Bruch in der Biografie, kommt in Kontakt mit einer Person. Und das ist übrigens mir ganz wichtig, dass es nach unserer Erfahrung bei allem, was wir über Radikalisierung im Internet hören und Smartphones und TikTok, in der Regel immer noch ein Offline-Kontakt. Immer noch ein Freund, ein Mitschüler, ein entfernter Verwandter, irgendjemand, den man offline kennt, der einen mit dieser Einstellung in Kontakt bringt, der einem signalisiert, dass eben die Bedarfe, die man hat, durch diese Gruppe oder diese Weltanschauung gestillt werden und einem sozusagen auch den Erstkontakt gibt. Das kann dann gerne im Internet sein, das ist sehr häufig so. Wo suche ich? Und dann, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, der Algorithmus macht den Rest der Arbeit. Habe ich das erste IS-Video gesehen, wird mir TikTok sagen, dir hat das gefallen, dann gefallen dir wahrscheinlich auch weitere Videos aus dieser Richtung.
Vielen Dank, Algorithmus, an dieser Stelle.
Man kann es nicht genug betonen. Also wenn wir darüber sprechen, warum Jungen und Mädchen von 13 bis 17 sich plötzlich mit Attentatsplänen tragen, dann sollten wir nicht weiter gucken als das Smartphone und dann müssen wir auch Personen in die Pflicht nehmen, die hinter diesen Apps und Konzernen stehen.
Jetzt stolper ich so ein bisschen, weil du auch von Mädchen sprichst. Das ist ja doch eher ungewöhnlich oder ist das gar nicht mehr so ungewöhnlich?
Definitiv nicht mehr. Also da beobachten wir zum Beispiel in den letzten Jahren eine ganz klar nachvollziehbare Entwicklung. Wenn wir uns angucken, wer beispielsweise in Konfliktgebiete ausgereist ist, dieses Phänomen haben wir in Deutschland schon lange, bevor der IS existierte oder ein Thema war. 2007, 8, 9 sind Menschen nach Waziristan gereist. Da gab es die sogenannten deutschen Taliban-Mujahedin. Das waren fast ausschließlich Männer. Auch die Leute, die in diesen afghanischen Trainingslagern waren, wie die Hamburger Terrorzelle, die späteren 11. September-Attentäter. Ganz, ganz selten gab es eine Frau, die in der Regel in Deutschland schon die Partnerin eines betreffenden Mannes war, die mitgegangen ist. Und das hat sich radikal verändert. Wir haben plötzlich von, sagen wir, 1% Mädchen, kommen wir auf 25%, 28, also ein Viertel können wir sagen, sind bestimmt mittlerweile Mädchen und Frauen. Wir haben, was wir früher nicht hatten, wir haben Mädchen, die alleine ausreisen, nicht einem Partner folgen, sondern vielleicht in Syrien erst einen finden.
Warum und tun die das?
Ja, genau, das hatte ich jetzt auch gefragt.
Es ist, Stichwort wieder, ich komme immer zu meinem Bruch in der Biografie zurück, Vorstellung von romantischer Liebe, eine Bonnie und Clyde-Vorstellung, Vorstellung von vielleicht gewünschten, für die deutsche Mehrheitsgesellschaft irgendwie archaisch Collage anmutenden Rollenbildern, die aber der betreffenden Frau oder dem betreffenden Mädchen etwas geben, was es sucht. Und auch sozusagen diese Druckentnahme. Man muss nicht Kinder, Karriere balancieren. Man muss nicht in allen Bereichen des Lebens Perfektion anbieten, sondern man kann sich auf eine Rolle beschränken. Hausfrau und Mutter, die den heimischen Bereich verwaltet und praktisch in der Öffentlichkeit kaum existiert. Eine Minderheit natürlich, aber manche Frauen empfinden dadurch eine Art von Befreiung und suchen und finden das in extremistischen Spektren und eben zum Beispiel auch mit dem Leben im IS.
Aber jetzt stelle ich mir so vor, ja, als junge Frau aus Deutschland, aus einem Land, wo relativ viel funktioniert, und gehe nach Syrien oder in den Irak oder wo auch immer hin, da ist doch schon alles anders, als ich das eigentlich gewohnt bin, oder? Oder ist mir das alles egal, weil ich denke, ich kämpfe für die gerechte Sache oder ich finde den Mann meines Lebens dort?
Sowohl als auch. Also einmal gibt es dieses Gefühl, das etwas Sinnstiftendes gefunden zu haben, eine Entbehrung total gut ertragen lässt. Wenn ich mir einrede, dass das Gottes Wille ist oder dass ich die armen syrischen Witwen und Waisen versorge und mich, gerade Frauen haben auch eine konstruktivere Ansprache in der Propaganda. Männer werden mit Uniformen und Kalaschnikows, mit Autos, mit Explosionen geködert.
Also Männlichkeit.
Absolut. Frauen mit Weiblichkeit, aber auch mit konstruktiv, mit Aufbauenden. Ich unterrichte Waisenkinder, ich versorge Waisenkinder, ich backe Brot, verteile Süßigkeiten etc. Also die Ansprache ist eine ganz unterschiedliche. Und das auszuleben lässt einen Entbehrungen ertragen. Ein anderer Aspekt, der aber ganz oft übersehen wird, weil hier in Deutschland interessiert uns eigentlich eben nur der gewaltaffine Teil, was uns bedroht. Wenn ein Anschlag passiert, werden wir Opfer, deswegen ist das für uns relevant. Wenn wir uns die Propaganda angucken, sind die Anschläge und die Gewalttaten eben nur ein kleiner Teil. Und viel mehr schildert das Leben da in rosigen Farben. Als der IS seine Hochzeit hatte, haben wir Bilder gesehen von Kämpfern, die Nutella-Gläser in die Kamera halten und sagen, alles, was ihr in Deutschland hattet, haben wir hier auch. Es gibt ein Interview mit einer deutschen IS-Ausreiserin, die gesagt hat, sie hätte in einem Laden an der syrisch-türkischen Grenze Raffaello gefunden. Und da hat sie sofort alle ihre Schwestern angetextet und gesagt, dass es da Raffaello gibt. Also zu Hochzeiten des Kalifats gab es eben diese Entbehrungen nicht. Wir haben Videos von den prominentesten Deutschen beim IS, die sagen, ihr kriegt alles umsonst. Kühlschränke, Teppiche, Autos, natürlich Raubgut, was syrischen Menschen, die ermordet oder vertrieben wurden, weggenommen wurde. Aber es gab alles umsonst. Es gab Bargeld, es gab Schmuck, das einem als Lohn eben bar ausgehändigt wurde, ohne irgendwelche Problematiken banalen des Lebens hier. Keine Steuern, keine Versicherungen, kein nichts, kein gar nichts. Und bei vielen war dieser Ablösungsprozess begann eben auch, als es anfing, nicht mehr so gut zu laufen. Als der IS militärisch ins Hintertreffen geriet und die materielle Not kam, die andere Leute vielleicht von Anfang an mit einem Kriegsgebiet assoziieren. Da haben viele Frauen dann plötzlich ihre Fassade bröckeln sehen.
Das wollte ich gerade sagen. Das sind ja eigentlich alles so Konsumgüter, die da ziehen. So, ne? Das wundert mich jetzt so ein bisschen mit der Sinnstiftung, weil ja hier auch häufig dieser Gedanke herrscht, okay, also die Religion hängt ganz eng mit der Sinnstiftung im Sinne von Allah, Entschuldigung, vielleicht stimmt es auch nicht, Gottheit. Aber verspricht das Paradies mit Jungfrauen, also vielleicht auch jungen Männern, ich weiß es nicht.
Es ist insgesamt eine Fassade oder ein Selbstbetrug. Also wir erleben, wenn man den Narrativen der Propaganda glaubt und auch mit, sagen wir mal, reflektierteren Rückkehrerinnen, sind ja größtenteils bisher erst Frauen zurückgeführt worden, wieder nach Deutschland zurück. Wenn wir mit denen sprechen, die Schilderung, dieses Sinnstiftende, ist in der Regel eine Fassade, die ein Leben verklären soll, dass sich nicht wesentlich von dem bösen, gottlosen, verdorbenen, sündhaften Leben in Deutschland ändert. Das erleben wir beim materiellen Konsum. Genau. Das erleben wir aber auch bei Themen wie Partnerschaft und Sexualität. Hier wird gegen eine Sexualmoral gewettert, ständiger Partnerwechsel, Patchwork-Familien, eben dieses Mangel dieser vermeintlich gottgewollten Rollenbilder. Und dann hören wir von einer IS-Ausreiserin, die in wenigen Jahren mit 5 Männern verheiratet war. Wir erleben, sagen wir, Frauentausch im Kontext der IS-Ideologie. Also sehr viele Heiraten und Scheidungen, viele Kinder mit wechselnden Partnern. Zwar dann natürlich im Sinne einer Ehe, wie sie dort vor dem IS geschlossen wurde, aber auch dieser Aspekt Partnerschaft und Sexualität gleicht sehr stark dem Leben, was man hier hätte führen können und was man hier verteufelt.
Mhm. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Arbeit. Da ruft jetzt also jemand beim Grünen Vogel an, weil er sich Sorgen macht um wen auch immer, um einen Angehörigen, Freund oder so. Was macht ihr dann?
Erster Punkt ist Auftragsklärung. Was ist eigentlich der Wunsch? Es gibt zum Beispiel, gerade wenn wir über die Angehörigen sprechen, es gibt Fehlalarme. Das betrifft beispielsweise Familien, die keinen muslimischen Hintergrund haben. Seien sie herkunftsdeutsch oder seien sie eben anderer Migrationshintergrund. Ich habe beispielsweise Schwierigkeit mit Menschen aus Osteuropa schon umrissen. Da erleben wir Kontexte, wo der Islam extrem negativ, kollektiv belegt ist. Ich will jetzt nicht verallgemeinern, bitte ganz klar, aber sagen wir serbische, russische Familien, für die das sozusagen in der Familiengeschichte Krieg auf dem Balkan, Krieg in Tschetschenien extrem negativ konnotiert ist. Und dann kommt die Tochter mit einem marokkanischen, türkischen, albanischen Jungen, sagt, sie überlegt sich zu konvertieren, will Kopftuch tragen. Im besten Fall ruft die Familie bei uns an, obwohl gar keine Radikalisierung vorliegt. Im schlechtesten Fall heißt es, du bist nicht mehr meine Tochter. Und wenn du den heiratest, dann kannst du gleich deine Sachen packen und verschwinden. Wir haben Fälle aus Institutionen, Lehrerinnen, Lehrer, die sich Sorgen um Schüler machen, wo keine Radikalisierung vorliegt, sondern einfach nur ein aus Sicht der fraglichen Person abweichendes Verhalten. Wir haben Eltern eben von Konvertitinnen und Konvertiten, für die einfach eine Unsicherheit da ist, weil sie das nicht einschätzen können. Ist diese Bekleidungsveränderung, ist diese Verhaltensveränderung, sind diese neuen Essgewohnheiten, ist das gefährlich oder nicht? Ist das schon radikal oder noch nicht? Das müssen wir abklären. Und dann müssen wir abklären, ob die Erwartung ist, tatsächlich eben über politischen Extremismus, über Radikalisierung zu reden, oder ob beispielsweise der Wunsch ist, die Konversion rückgängig zu machen. Ob die Mutter, der Vater sagt, machen Sie meine Tochter wieder so, wie sie vorher war. Und das tun wir eben nicht. Also wir beschäftigen uns mit Extremismus. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Einrichtung, aber öffentlich finanziert. Wir haben keine religiöse Position. Es gibt tiefgläubige Menschen bei uns im Team und überzeugte Atheisten. Aber ob die Person, um die es geht, mit der wir einen Beratungskontext haben, ob die religiös bleibt, es nicht bleibt, wie sie das auslebt, solange es in einem Rahmen ist, der sozusagen auf unserem Wertekonsens, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, nehmen wir da keine Position. Das erwarten aber manche Eltern von uns.
So, und wie kriegt ihr jetzt raus, ob es ein ernster Fall ist?
Die ersten Sachen sind banal. Wissen Sie, wie der Kontakt zustande kam, das Interesse? Wissen Sie, wo Ihr Sohn, Ihre Tochter, Ihr Bruder, Ihr, wer auch immer, Ihr Angehöriger, Anbindung gefunden hat? Welche Moschee wird besucht? Welche Bücher werden gelesen? Welche Prediger werden im Internet gehört, auf YouTube geguckt, auf Telegram geguckt?
Und da habt ihr dann schon so, ich sag mal, Signalfiguren oder Namen oder Buchtitel, wo ihr wisst, huiui.
Absolut. Jetzt und wir können da auch konkrete Rückmeldungen geben. Ja. Also nicht jeder, der eine radikale Person konsumiert. Ich denke da ganz besonders hier an den Berliner Abul Barad, also den großen Star der Salafisten-Szene auf TikTok. Der wird von Tausenden von Jugendlichen geguckt, die nicht radikal sind und auch
hat
nicht
ja auch so ein
davor.
Bisschen so ein bisschen gruseligen Unterhaltungswert. Ne? Man guckt sich das ja dann auch vielleicht so, naja, aus Entertainment-Gründen
absolut.
An.
Absolut. Im Klassenchat wird das auch an nicht-muslimische Schulkameraden geschickt, weil er lächelt, er macht Witze, er spricht über Themen, die hochgradig absurd sind auf den ersten Blick, ob es sozusagen nach der Scharia erlaubt ist, Fortnite zu spielen, SpongeBob-T-Shirts zu tragen.
Und ist es?
Also SpongeBob hat er meines Wissens tatsächlich sogar für erlaubt erklärt. Bei Fortnite bin ich mir nicht ganz sicher.
Okay.
Dann kommen Themen wie Sexualität ins Spiel. Auch das ist ein Faktor. Die meisten Jugendlichen werden in der Moschee ihren 60-jährigen türkischen Imam, der womöglich mit ihren Eltern befreundet ist, nicht fragen, ob sie Oralverkehr praktizieren dürfen. Solche Leute kann man das fragen. Die antworten zwar lächelnd und locker, aber ernsthaft. Die nehmen die Frage ernst und verurteilen nicht.
Ja.
Und das hat eine hohe Anziehungskraft. Und wenn wir sagen, solche Sachen werden konsumiert, dann versuchen wir da einen Riegel vorzuschieben und erstmal sozusagen die Eltern zu sensibilisieren, was problematisch ist. Und im zweiten Schritt, wenn das funktioniert, und wir arbeiten auf Freiwilligkeitsprinzip, im direkten Gespräch mit dem Mädchen, dem Jungen, zu sagen, wir verstehen, was dich vielleicht daran fasziniert, aber hier ist die Gefahr und im Bestfall können wir zum Beispiel eine Substitution machen, also eine Anbindung an eine unproblematische Gemeinde herstellen, unproblematische Bücher empfehlen und das sozusagen früh abwürgen.
Wie ist da die Erfolgsquote?
Wenn es ein Frühstadium ist, dann sehr, sehr gut. Mhm. Also wir machen eben beides. Wir machen, sagen wir mal, Sekundärprävention mit bereits affinen Personen und wir machen Ausstieg oder Tertiärprävention, also mit Leuten, die bereits in der Szene sind, die ein gefestigtes Weltbild haben und wieder raus wollen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger. Aber wenn es tatsächlich sozusagen um Jugendliche geht, die sich neu damit beschäftigen und noch gar nicht absehen können, wen oder was sie da konsumieren, da sind die Erfolgsquoten gut.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, und das interessiert mich nochmal, du hast von Brüchen gesprochen in den Biografien. Was können denn das für Brüche sein? Also jetzt meinetwegen mit so einem Jugendlichen, der zuguckt auf TikTok, also solche Videos, wie du ihm erzählt hast.
Es ist sehr schwierig, was zu benennen, ohne dass einem dann sozusagen zugeschoben wird, dass man eine Kausalität herstellt. Also natürlich sind Brüche in der Familie, die Abwesenheit eines Elternteils, das sind klassische Sachen. Mir fehlt vielleicht ein männliches Vorbild und so in dem Moment, wo ich das ausspreche, wird mir sozusagen oder drückt sich einem immer auf, wo man da womöglich ein Klischee bedient. Aber mir fehlt vielleicht dieses Rollenbild und dann finde ich die Autorität, den großen Bruder, die Vaterfigur im älteren jungen Mann in der Szene oder im Scheich oder Anführer der Gruppe. Oder ich habe Trennungsverlassenserfahrungen und die extremistische Szene gibt mir dieses Familiengefühl. Ich finde jede Menge Frauen, die mich auch am Anfang gerade, und das erleben wir zum Beispiel bei Konvertitinnen oft, die einen mit Liebe überschütten, die einem sagen, wie toll man aussieht, wenn man das erste Mal das Kopftuch trägt, die einem Dinge schenken, die einem Bücher schenken, Gebetsteppiche, Klamotten, die einen sozusagen so richtig in einen Kokon einwickeln und Wärme und positive Bestätigung und Stimulanz geben. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann aber auch solche Sachen eben wie, ich wiederhole mich, ich habe Gewalt erfahren und diese Gruppe, die schützt mich, die gibt mir Stabilität und Sicherheit und wirkt aber auf die draußen Gesellschaft einschüchternd. Also hinter deren Rücken kann ich mich stellen sozusagen. Oder eben das Sinnstift. Ich bin mit dem, was ich lebe, nicht zufrieden. Es muss doch noch mehr geben. Und dann sagt mir da jemand, entweder im Weltlichen, du kannst eben für eine bessere Welt arbeiten, den perfekten Staat mit aufbauen. Oder eben konzentrier dich aufs Jenseits. Du findest da alles, was du brauchst. Und das ist viel wichtiger als das Diesseits, wo du dich gerade schwer tust, mit Schule, mit Arbeit, mit Studium, mit Beziehungen, mit Freunden, mit Eltern. Es ist wirklich zu vielschichtig, als dass man sich leicht, als dass man leicht sozusagen den Faktor herausstellen kann.
Aber da fallen mir sofort auch Neonazi-Gruppen ein, die auf dem Land in dörflichen Gemeinschaften und so weiter genau das machen, nämlich Gemeinschaft wieder schaffen, Vereine gründen, mir das Gefühl geben, ich bin wichtig, Sinn stiften.
Es wird vielfach nicht gerne gehört, aber natürlich sind das dieselben Dynamiken und tatsächlich hat es einfach was mit Zugängen zu tun. Ja. Erstmal, was ist die Szene, die da ist? Bin ich in einem Gebiet, das sozusagen eben diese rechten Strukturen hat? Und das ist ja tatsächlich etwas, was wir immer wieder hören. Die Rechten im Sportverein, die Rechten in der Freiwilligen Feuerwehr, die Rechten auf dem Gemeindefest, die sind die Aktiven und geben dann sozusagen mit ihrem Dienst an der Gemeinschaft oder mit ihrer ehrenamtlichen Betätigung geben sie auch die Ideologie weiter. Mhm. Oder lebe ich eben in einem Zentrum, wo die islamistische Szene stark ist. Dann ist es die Frage des Zugangs, wer bin ich? Ich kann als Person mit Migrationshintergrund, wenn ich jetzt beispielsweise als junger Geflüchteter in den neuen Bundesländern bin, in einer rechtsdominierten Szene, da finde ich keinen Zugang. Ja. Bei den Salafisten findet jeder Zugang, da wird nicht diskriminiert, selbst die sogenannten Feindbildgruppen. Ich habe vorhin vor Jugendlichen aus jesidischen Familien gesprochen. Man kann als Mensch mit jüdischem Hintergrund, mit schiitischem Hintergrund, solange man eben mit seiner alten Identität vollständig bricht und sich der Ideologie der Neuen unterordnet, wird man mit offenen Armen aufgefangen. Es gibt keine Hürden, wie beispielsweise eben in Neonazi-Kameradschaft kommt man eben mit bestimmten Punkten nicht rein. Es werden Menschen mit Behinderung abgewertet, es werden nicht deutsche oder nicht weiße Menschen abgewertet. Die Salafisten nehmen jeden auf. Und das ist also ein Unterschied, aber die Dynamik ist natürlich die gleiche. Und das zeigt sich auch, um das vielleicht abzurunden, wir sind ein Ausstiegsprogramm. Wir wollen den Menschen sozusagen helfen, aus dem Extremismus raus. Es gibt aber auch Fälle, auch unter unseren Klientinnen und Klienten leider, die keinen Ausstieg machen, sondern einen Umstieg, die zwar keine Islamisten mehr sind, aber die jetzt in der Verschwörungs-Corona-Leugner-QAnon-Szene unterwegs sind, die da sozusagen ihre Aufnahme finden. Wir haben auch Wechsel in den Islamismus hinein von anderen Extremisten. Wir haben Islamisten, die früher Neonazis waren. Wir haben Islamisten, die früher linksextrem waren, die so aus diesem Schema RAF kommen oder diese Ideologie geteilt haben und die jetzt, es gibt keine UdSSR mehr, es gibt nicht mehr die weltliche Utopie einer sozialistischen gewaltsamen Revolution, aber es gibt diese sogenannte, das sind ja auch die Begriffe, die benutzt werden, islamische Revolution, islamischer Widerstand. Das sind alles dieselben Funktionen und die Ideologie ist austauschbar. Mhm.
Jetzt bist du ja Islamwissenschaftler auch. Ist der Islam schon immer angelegt als eine gewalttätige Religion? Oder also ich frage wirklich als komplette Laien.
Da mit gibt, Feuer und Schwert, ja, ist ja da, das, was immer gerne zitiert wird.
Es gibt sogar unter Muslimen und islamischen Theologen, da gibt es sehr vielschichtige Antworten. Ich finde es immer zynisch, dass sozusagen die, wie man sie oft euphemistisch bezeichnet, die Islamkritiker oder eben Leute, die den Islam ablehnen und der IS predigen dasselbe Islambild. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut, aber beide sind eben dieser Meinung. Der Islam verbreitet sich mit Feuer und Schwert, er kann nicht reformiert werden, er ist mit der Demokratie unvereinbar, er kann nicht mit anderen Religionen zusammenleben. Das sagt einem die AfD, Pegida etc. Das sagt einem aber auch der IS, das sagt einem ein Mohammed Mahmoud, einer der prominenten deutschen Ausreiser, der sagt, zwischen uns und Andersgläubigen gibt es nur das Schwert. Der sagt, im Koran kommt das Wort töten 29 Mal vor und wir sind stolz darauf. Und ich jetzt sozusagen aus einer muslimischen Perspektive und aus der Perspektive von jemandem, der in der Extremismusbekämpfung arbeitet, sage, wenn die beiden Extreme, Stichwort Hufeisentheorie, das gleiche Bild haben, sollte man vielleicht gucken, ob an diesem Bild nicht was falsch ist. Es ist tatsächlich so, es gibt Klischees. Also dem gewalttätigen Islam wird der friedliche Buddhismus entgegengesetzt. Und wenn man sich die Geschichte anguckt von Japan im Zweiten Weltkrieg bis Burma heute mit militanten Mönchen, fällt einem auf, dass also auch dieses positive Klischee Bockmist ist, auf Deutsch gesagt, und das erleben wir halt auch beim Islam. Also es gibt die dschihadistischen, die extremistischen Strömungen, die sehr gewaltzentriert sind, für die eben auch die gewalttätige Verbreitung des Glaubens ganz zentral ist und für andere eben logischerweise nicht. Also auch da haben wir in Deutschland ja sogar beim Islam in Anführungszeichen die positiven Klischees, Rumi und die Sufis. Also es gibt da auch da die verklärten Positivbeispiele und die Wahrheit ist sozusagen religionshistorisch und auch theologisch liegt dazwischen.
Da möchte ich kurz mit Bibelfestigkeit prahlen. Aug um Auge, Zahn um Zahn steht nicht im Koran, sondern im Alten Testament. Nochmal kurz einen Schritt zurück. Du hast beschrieben, wie diese Gruppen eine, ja, so eine Art soziale Wärme vermitteln und das ist attraktiv für junge Menschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mir eine Knarre oder ein Messer oder sonst irgendwas nehme und damit wie in Solingen auf einem Stadtfest oder wie jetzt hier geplant offenbar die israelische Botschaft angreife. Wie funktioniert jetzt dieser Schritt, also von der Gemeinschaft, ist ja erstmal okay, hat man keine Einwände. Wie kriege ich jemanden zu einem Gewalttäter, zu einem Terroristen?
Indem ich aus dem Gros der Leute, das ich begeistern kann, aussiebe, bei wem es sozusagen nicht nur um das Stillen des eigenen Bedarfes geht, um das Füllen der eigenen Leere, sondern wo es auch noch sozusagen eine Wut, eine Aggression gibt, die ich auf ein Feindbild kanalisieren kann, die ich dem oder derjenigen gebe. Und es ist eben gerade die meisten Leute, auch die in der salafistischen Szene landen, werden eben keine Gewalttäter. Also wir sprechen von letzter Verfassungsschutzbericht, Stücker 12.000 Salafisten. Dann sprechen wir von 600, waren es früher mal, vielleicht jetzt so, die Zahlen müsste ich nachgucken, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber in den niedrigen dreistelligen Zahlen von Gefährdern, also den Leuten, denen die Sicherheitsbehörden ein Attentat zutrauen. Das ist schon mal ein Sprung von 12.000 runter auf einige hundert. Und von diesen werden dann eben nicht alle tatsächlich aktiv. Also die Zahl der Menschen, die sozusagen, wenn sie überhaupt mit Islamismus oder Salafismus in Kontakt kommen, die dann, das kann man sich vielleicht so vorstellen wie diese russischen Puppen. Ja. Innerhalb der größeren Gruppe der angesprochenen Jugendlichen gibt es eine Gruppe, die hängen bleibt und die sozusagen wirklich in diese Ideologie sich mit Leib und Seele in Anführungszeichen hineingibt. Von denen gibt es dann sozusagen ein Klientel, das nicht nur fundamentalistisch religiös wird und das im Privatleben auslebt, sondern die auch politische Ansprüche haben. Und von diesen politischen gibt es dann nochmal die kleinere Puppe der Gewalttätigen und immer so fort. Und das ist eben sozusagen die Frage, erstmal, wer ist der Rekrutierer? Wir finden viele Leute wie Pierre Vogel, die eben für den Salafismus werben, aber nicht selber dem gewaltaffinen Spektrum zugehören. Die werden auch niemanden zum Attentäter machen. Es gibt aber ein Spektrum, das erstmal die religiöse Ideologie und Propaganda vermittelt und dann sagt, jetzt, wenn du wirklich daran glaubst, dass das der wahre Weg ist und dass dieser Weg sozusagen dir was gibt, dann musst du ihn auch verteidigen gegen seine Feinde. Und ich werde dir zeigen und nennen, wer seine Feinde sind. Die Amerikaner, die Juden, die Schiiten, die Kurden, alle anderen Gruppen, die nicht so denken wie wir. Und dann wird derjenige, wenn er sozusagen eben so eine kanalisierbare Wut oder Aggression hat, wenn er, und das ist für die jetzigen letzten Attentate, Stichwort Solingen und so weiter, auch ein relevanter Faktor, wenn er nichts mehr zu verlieren hat, dann wird er diesen Schritt gehen. Also eine Person, die sozusagen, selbst wenn sie religiös radikalisiert ist, es gibt Personen, die da wirklich einen hohen Grad von religiösem Eifer entwickeln, die aber noch eine Bindung haben, beispielsweise an ihre Familie, und das ist für unsere Arbeit ganz zentral. Die werden vielleicht eher nicht aktiv werden. Wer keine Familie hat, das sind halt gerade Geflüchtete, wer keine Bleibeperspektive hat und womöglich weiß, demnächst werde ich sowieso abgeschoben, der schlägt vielleicht sozusagen in seiner Verzweiflung dann noch ein letztes Mal aus, indem er gegen Menschen gewalttätig wird und das mit der Ideologie rechtfertigt.
So, jetzt ist auch schon egal.
Richtig.
Ganz das genau. Heißt aber doch, es gibt in diesen Gruppen sowas wie Speer oder Menschen, die genau gucken, welcher junge Mensch, welcher junge Mann eignet sich.
Natürlich. Es gibt diesen zynischen Ausbilder. Satz. Absolut. Es gibt diesen zynischen Satz, Salafisten sind die besten Sozialarbeiter. Sie sehen schon bei der Erstansprache häufig diesen Bedarf und gehen auf den ein. Und wenn wir eben über das gewalttätige, über das terroristische Spektrum sprechen, wir sehen Leute, die sehr gut wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, wie sie einen, vor allem eben gerade einen jungen Menschen bearbeiten müssen, um ihn in diese Richtung zu kriegen. Wir sehen emotionale Ansprachen für Jugendliche. Ich nenne jetzt mal einige Beispiele, die nicht aus einer religiösen Familie kommen. Deine Mutter trägt kein Kopftuch, dann kommt sie in die Hölle. Aber wenn du ein Märtyrer bist, darfst du 60 deiner Familienangehörigen mit ins Paradies nehmen. Das ist eine Ansprache, die wir in der Vergangenheit auch erlebt haben. Oder was weiß ich, du hast so viele Sünden gehabt in deinem Leben, du hattest Drogenprobleme, du warst promiskuitiv, du hast Alkohol getrunken, dieses gemacht, jenes gemacht. Du schaffst es wahrscheinlich sowieso nicht, dich umzukehren und sozusagen gottgefällig zu leben. Wenn du den Knopf drückst und ein Märtyrer wirst, sofort ins Paradies. Ist auch eine Formulierung, die wir von deutschen Propagandavideos kennen. Also wem dieser Berg von Regeln, die man einhalten muss und Einschränkungen im Privatleben, für wen das vielleicht schwierig wirkt, dem wird die Expressroute ins Paradies angeboten und so weiter und so fort.
Und diese Anwerber, die tun ja erstmal nichts Kriminelles, also zumindest nichts Nachweisliches. Sind die Polizei bekannt?
Also die Rekrutierer in der dschihadistischen, also in der gewaltbereiten Szene, die sind mit Sicherheit bekannt. Und eben, das erleben wir jetzt bei fast allen in letzter Zeit vereitelten Plänen. Das ist der angesprochene Fall mit der israelischen Botschaft. Das ist das Taylor Swift-Konzert in Wien. Sind eben genau diese Dialoge Sicherheitsbehörden aufgefallen zwischen demjenigen, der es organisiert. Und je jünger der potenzielle Attentäter oder die potenzielle Attentäterin ist, desto wahrscheinlicher und zentraler ist diese Rolle der Person im Hintergrund. Wir predigen immer wieder diese Idee des Zuhause im Keller, im Internet alleine radikalisierten Terroristen, des sogenannten Einzeltäters oder in diesem saudämlichen Begriff des einsamen Wolfes, der findet sich in der Realität fast nie. Es gibt die Person, die am anderen Ende des Smartphones über Telegram in der Regel oder über andere Kanäle sagt, so baust du die Bombe, da gehst du hin. Wir haben das bei Anschlägen aus dem Jahr 2016 gesehen. Auf Reisen in einem RE in Würzburg. Der Attentäter kriegte von seinem
Souffleur
gesagt, er solle ein Auto nehmen. Ja. Er schreibt ihm zurück, ich kann nicht fahren und ich will mit meiner Aktion nicht warten, bis ich fahren gelernt habe. Dann wurden es Messer und Axt im Regionalzug. Wir haben das bei Deutschlands Negativrekord gesehen, bei einem 12-Jährigen, der eine Bombe auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen gelegt hat, die er nicht richtig bauen konnte, Gott sei Dank, weil er erst 12 ist, dem aber bis zur Tatbegehung gesagt wurde, was er zu tun hat. Wir sehen das bei der Safia, die in Hannover, alles ist große Terrorjahr 2016, einen Polizisten niedergestochen hat. Sie war schon im Bahnhofsgebäude, hat sie immer noch mit ihrem IS-Kontakt Chatnachrichten ausgetauscht. Und das ist halt sozusagen, das ist Gott sei Dank bekannt, es wird Gott sei Dank führt immer wieder dazu, dass solche Attentatspläne vorher auffliegen, aber halt leider nicht immer.
Und diese Hintermänner, Männer sind es ja fast immer, die kriegt man nicht?
Vielfach nicht, weil sie eben im Ausland sitzen. Das ist die Natur des Ganzen. Also gerade als der IS sein Herrschaftsgebiet noch hatte, waren die Chatpartner von deutschen Attentätern und Attentäterinnen in der Regel in Syrien. Und auch heute ist es halt oft so, dass die nicht in Deutschland sitzen. Die Tat wird in Deutschland geplant. Aber die Person, die sagt, tu das, geh dahin, mach es an dem Tag, die muss nicht in Deutschland sitzen.
Und gibt es irgendwelche technischen Möglichkeiten, ja, diese Kontakte über diese klassischen Kanäle, Telegram ist schon gefallen, die irgendwie zu unterbinden? Ich meine, das sind natürlich so die feuchten Träume von Verfassungsschützern oder so, ne, das ganze Internet irgendwie einmal durchkontrollieren. Aber gäbe es da irgendwas, was ihr euch wünschen würdet, wo man diese Kontakte vielleicht unterbinden kann?
Das ist tatsächlich die Baustelle der Nachrichtendienste. Also wir betreiben Monitoring von islamistischer Propaganda im Internet. Wir sehen uns diese Kanäle an. Wir lesen die Publikationen. Der IS hatte zeitweise, als es noch gut lief, Zeitschriften, die als PDF im Internet erschienen sind, in 5, 6 mehr Sprachen.
Und die kriegst du nicht aus dem Netz raus? Also mit irgendwelchen Sperren? Weil
es gilt immer noch, was im Internet ist, wird ewig bleiben. Wir erleben in den letzten Monaten eine Renaissance von frühem IS-Propagandamaterial, das jetzt eben in neuen Kanälen wieder aufgewärmt wird. Es sind die banalen Regeln des Internets, was einmal drin ist, bleibt ewig drin.
Du hast eben gesagt, wenn jemand dann schon weiß, dass er eh abgeschoben wird, dann ist, so habe ich das jedenfalls verstanden, noch mal mehr sowieso egal, wenn ich eh abgeschoben werde, dann kann ich das jetzt auch machen. Jetzt frage ich mich gerade, was können wir denn hier oder was kann die deutsche Politik machen? Oder gibt es da überhaupt eine Lösung? Weil es wird ja immer Menschen geben, die abgeschoben werden wieder.
Absolut. Und wir sind ja schon ein Aussteigerprogramm schwerpunktmäßig in den letzten Jahren eben mit Ausstieg beschäftigt. Der Königsweg ist der Präventionsweg, dass die Leute erst gar nicht in der Ideologie landen. Wir sind für diejenigen da, beziehungsweise die Angehörigen derjenigen, die durchs Netz fallen. Und auch das muss es geben. Aber eine absolute Sicherheit, und der unterscheidet sich eben Islamismus oder Terrorismus nicht von Drogen, von allen möglichen Arten von Kriminalprävention. Es gibt die 100% nicht. Es gibt aber Näherungswerte. Natürlich sind Kettenduldungen und problematische, langwierige Asylverfahren ein Thema. Natürlich sind Rassismus und Diskriminierung ein Thema, die sozusagen so als einen Push-Faktor ergeben. Wobei, da gibt's auch, es wird manchmal gesagt, Radikalisierung sei eine Reaktion auf Rassismus. Das ist auch in der Kausalität natürlich Unsinn. Also wenn, das hat auch mal jemand gesagt, wenn diskriminierte oder ausgegrenzte rassistische Jugendliche, die rassistische Erfahrungen machen, sich radikalisieren würden, dann hätten wir nicht 1000 Ausreiser zum IS gehabt, sondern 100.000. Und ich habe gesagt, das betrifft eben auch herkunftsdeutsche Menschen, die sich radikalisieren. Da ist die Triebfeder nicht im Rassismus. Es spielt eine Rolle, aber es ist keine kausale Ursache. Aber es gibt eben ein ganz großes Feld an verschiedenen Punkten und da sind auch verschiedene Akteure in der Gesellschaft gefragt. Das hat auch beispielsweise eben eine medizinische Dimension. Also wir sehen auch da in der Auswertung von Biografien, viele Menschen, die Attentate begangen haben oder begehen wollten, haben eine vorherige Geschichte von psychischen Erkrankungen, werden auch gewusst da von Leuten angesprochen. Auch da sind die Akteure, die wir problematisieren, immer am, ich hätte fast Puls der Zeit gesagt, das stimmt nicht, dicht dran am Geschehen, wissen solche Sachen umzudeuten. Du hörst Stimmen, du hast die Vorstellung, dass Kreaturen nachts durch die Spiegel in deine Wohnung, das sind jetzt konkrete Fallbeispiele alles, das sind Dämonen, die dich peinigen aufgrund deiner Sünden. Und wenn du dich abkehrst, wenn du aufhörst, Musik zu hören, wenn du die Bilder abhängst, wenn du anfängst
zu beten,
absolut, dann wird das weniger werden. Und wenn es nicht weniger wird, dann wird gesagt, eben, wenn du dich für Allah opferst, dann wirst du davon befreit werden. Oder im Paradies wird es diese Heimsuchungen eben nicht geben. Auch da, also den Aspekt habe ich vorhin nicht genannt, aber auch das ist absolut relevant für einen in absoluten Zahlen überschaubaren Personenkreis. Aber das ist eine etablierte Taktik, medizinische Problematiken zu nutzen und im Sinne der Ideologie das vermeintlich gesunde oder das nicht erkrankte Umfeld bestätigt Wahnvorstellungen, bestätigt Störungen, deutet sie im Sinne der Ideologie um und zeigt den vermeintlichen Ausweg, indem man eben sozusagen sich entsprechend der Weltanschauung verhält.
Also ich habe das jetzt verstanden, dass eben manchmal auch psychische Erkrankungen dazugehören bei Menschen, die sich radikalisieren. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie ihr, wenn ihr als Aussteigerprogramm agiert mit dieser Gruppe, wo es vielleicht irgendeine Irritation gibt oder eben im Syrien war es nun doch gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder ähnlich, wie da die Schritte sind. Also wenn ihr überhaupt in den, also nicht Genuss natürlich nicht, aber wenn ihr überhaupt mit so einer Person dann Kontakt bekommt.
Also es hängt sehr stark davon ab, wie die Person aufgestellt ist, haben wir die Zugänge. Also beispielsweise bei wirklich erkennbar schwerst traumatisierten Personen gilt, und das gilt auch für andere Bereiche, wir sind ein multiprofessionell aufgestelltes Team. Das gilt auch für andere Projekte in Deutschland. Wir sind ja nur eins in einem größeren Netzwerk. Wir arbeiten im Sinne unserer Kompetenzen. Wir beispielsweise jetzt als Grüner Vogel haben aktuell keine Psychologin oder keinen Psychologen. Und wir als Fallberater, ich jetzt als Islamwissenschaftler, beraten nicht oder doktern nicht an einer Person herum außerhalb unserer Qualifikation. Wir empfehlen Personen, wir versuchen Therapieplätze zu vermitteln, womöglich. Dasselbe gilt übrigens für juristische Fragen. Wir geben keine Rechtsberatung, sondern vermitteln Anwälte. Wo sozusagen Bedarfe sind, die wir nicht decken können, versuchen wir weiter zu vermitteln. Wir bauen ähnlich den Extremisten ein Netz um die Person, das möglichst viele Stellen bündelt, von medizinischen, rechtlichen, über die Regelstrukturen. Wir sprechen hier von Jugendamt, von Familienhilfe, wir sprechen von Schuldnerberatung, um erstmal die pragmatischen Bedarfe zu decken. Wenn dann die Zugänge da sind, dann fangen wir eventuell an, eben solche Biografiearbeit zu machen, arbeiten mit, ich sag jetzt mal so ein paar Sachen, mit einer Lebenslinie oder mit einer Familienaufstellung, mit einem Genogramm und versuchen der Person reflektieren zu helfen. Wo hast du vielleicht Ansätze, die dich auf diesen Weg gebracht haben? Dann wo bist du jetzt und wie stellst du dein Leben zukünftig vor? Ein wichtiger Aspekt bei gerade den Frauen, und das sind ja die eben, wie gesagt, die meisten, die vom IS jetzt zum Beispiel zurück sind. Was für ein Leben wünschst du dir für deine Kinder? Was hoffst du anders zu machen? Kinder sind in der Regel die Triebfeder. Wir haben sehr viel gearbeitet zur Rolle der Kinder. Kinder sind ein großer Triebfaktor für Distanzierung. Nicht immer, nicht bei allen, aber sind sehr wichtig. Und das versuchen wir eben auszunutzen. Also das Kind verdrängt dann die Ideologie, der Wunsch, dem Kindeswohl zu dienen, verdrängt die Ideologie. Das ist ein Hebel, mit dem wir arbeiten können. Aber allgemein, um mal was Belastbares zu sagen, ist erster Schritt, gucken, ob überhaupt die Kapazitäten, Ressourcen da sind, um zu arbeiten oder ob wir weiterverweisen müssen. Zweiter Punkt, pragmatische Hilfen, um erstmal, niemand wird bereit sein, an seiner oder ihrer Deradikalisierung zu arbeiten, wenn sie nicht weiß, ob sie die Wohnung verliert, weil sie die Miete nicht zahlen kann, wenn die Kinder keine Geburtsurkunden haben, wenn sie in Syrien geboren sind und deswegen keine Krankenversicherung kriegen, wenn das Kind in der Kita gemobbt wird als das Terroristenkind, dann ist das wichtiger, als sich mit der Ideologie auseinanderzusetzen. Und wenn die pragmatischen Hilfen greifen, wenn eine materielle Sicherheit da ist, dann kommt erst, und das ist auch manchen Leuten übrigens schwierig zu vermitteln, wenn wir vor Gericht aussagen und Knall auf Fall sagen sollen, ist diese Person denn jetzt noch gefährlich, wenn es beispielsweise um eine Zweidrittelentlassung geht, und wir dann sagen, wir sind gerade noch beim Vertrauensaufbau. Wir sprechen gerade darüber, wie es alles dazu kommen konnte und wie sie sich jetzt fühlt. Dann ernten wir Unverständnis. So nach dem Motto, wir sind nur Kummerkastentanten und es wird nicht realisiert, dass das eben der erste Schritt ist, bevor wir dann anfangen, darüber zu sprechen. Ja, wie siehst du denn jetzt das, was deine Religion von dir verlangt und wie willst du das nach deiner Entlassung hier in Deutschland weiter ausleben?
Das ist ja eben auch Selbstreflexion. Aber was mich jetzt noch interessiert an dir selber, wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen? Also was war dein Beweggrund, dich gerade dort zu engagieren?
Die faktische Geschichte ist relativ banal. Ein Freund hat mir gesagt, dass eine Stelle ausgeschrieben wird auf meiner Hochzeit bei der Geschenkeübergabe. Und wenn ich Interesse daran hätte, sollte ich mich doch da mal bewerben. Man könnte jetzt eine ideellere Geschichte erzählen. Ich habe in Bonn studiert. Das war von Anfang an ein Hotspot der Szene. Als ich ein Student war und keine Ahnung hatte, dass ich das mal später machen würde, bin ich in Bonn auf der Hofgartenwiese im Kurfürstenschloss im Uni-Hauptgebäude angesprochen worden, auch von den Jungs mit den Bücherrucksäcken. Ich habe noch ihre selbst aufgenommenen CDs bei mir in Bonn im Büro. Ich habe ihre Bücher, die sie verteilt haben, die Strafe im Grab und dergleichen. Und
also du hättest auch dein eigener Kunde werden können, sozusagen. Also
das ist zentral der Punkt. Also die Ausgangssituation ist, und deswegen ist es eben für mich keine theoretische Übung. Also die Bindung an meine Familie, ans Umfeld, die Lebenssituation, in der ich damals war, hat mich davon abgehalten, darauf einzusteigen. Wäre ich in einer anderen Lebensphase angetroffen worden, wären meine Ausgangssituationen anders gewesen. Dann hätte ich mit Sicherheit absolut da enden können. Und das ist eben sozusagen, wenn man jetzt sozusagen eine bessere Geschichte sucht, als ich suche da einen Job und jemand hat mir gesagt, dass da eine Stelle ausgeschrieben wird. Es ist auch tatsächlich ein Faktor meiner Motivation.
Ja.
Rückwirkend. Es war nicht der Grund, warum ich in diesen Job gekommen bin. Das wäre jetzt sozusagen Verklärung der Vergangenheit. Aber es ist etwas, was mich bis heute, und ich arbeite, wie gesagt, seit Mai 2015 in diesem Feld, was mich bis heute treibt. Die Idee, was hätte passieren können, wenn ich in einem anderen Moment meines Lebens diese Ansprache erlebt hätte und was dann sozusagen mein Lebensweg gewesen wäre. Und dass es eben jetzt, während wir hier heute sprechen, eine Vielzahl von Menschen in Deutschland gibt, gerade jungen Menschen, die eben in der Phase sind, wo es funktioniert. Wir arbeiten eben mit Menschen, die, und das ist eben nur die kleinste Matruschka-Puppe, die wenigsten, die angesprochen werden, enden da. Aber es ist so, dass Deutsche, um jetzt mal den Weg zur deutschen Vergangenheit zu schlagen, es haben sich wieder Deutsche an einem Genozid beteiligt im Irak, es haben wieder Deutsche schwerste Verbrechen auf sich geladen, haben gemordet, gefoltert, vergewaltigt, haben hier in Deutschland und anderswo Anschläge verübt. Und wie gesagt, das ist keine Autobahn. Nicht jeder, der damit in Kontakt kommt, endet dort, aber einige eben schon.
Ich habe noch zwei spezifisch Berliner Fragen. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist schwerst kritisiert worden, weil sie gesagt hat, sie wünsche sich im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe Unterbringungsmöglichkeiten und sie sagt geschlossene Unterbringungsmöglichkeiten, um junge Menschen aus ihrem vielleicht problematischen Umfeld herauszulösen und besser integrieren zu können im Hinblick auf Gewaltkriminalität und so weiter und so fort. Macht ihr die Vielzahl psychisch auffälliger Menschen Sorge in dieser Gruppe und für sie gäbe es nicht genügend Betreuung? Hältst du diese geschlossene Unterbringungsmöglichkeit, das klingt ja ein bisschen nach Knast, ne? Oder so nach, naja, wie nennt man das in der Psychiatrie, die geschlossene? Ne? Hältst du das für einen Weg?
Für einen verschwindend geringen Teil, und Psychiatrie ist das Stichwort, der sozusagen durch keinen anderen Weg mehr erreichbar ist. Durchaus. Für die absolute Mehrheit nicht. Es braucht gar nicht sozusagen so drastisch zu sein, aber wir kennen solche Ansätze beispielsweise aus Frankreich, wo es dann Einrichtungen gibt, wo Jugendliche die Marseillaise singen und über republikanische Werte aufgeklärt werden sollen. Das oder überhaupt repressive Ansätze sind aus unserer Sicht eben nichts übermäßig sinnvoll. Und auch eine solche Schilderung klingt sehr stark nach Isolation. Das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Also das ist nur ein Schritt weiter als die geflüchteten Unterkunft, wo man alleine ist und sich verzweifelt, weil man keine Familie um sich hat, nach irgendjemandem sehnt, der einem Nähe, Zuneigung und Gemeinschaft bietet. Unser Ansatz zentriert sich gerade darauf, Bindung wiederherstellen. Es gibt ja Phänomene, beispielsweise, wenn man sich Kriminologie anguckt, Erkenntnisse, dass Delinquenz sich häufig vererbt, dass wenn man in einem Umfeld aufwächst, das stark von Kriminalität geprägt ist, dass man eben eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, das selber später zu wiederholen. Das ist das beim Salafismus, mindestens hier in Deutschland, eben nicht der Punkt. Die wenigsten, die allerwenigsten Menschen, mit denen wir zu tun haben, kommen aus einer salafistischen Familie. Diese Radikalisierung erfolgt in der überwältigenden Mehrheit der Fälle von der Familie weg. Es ist der Bruch mit dem Elternhaus, der Bruch mit allem, was man vielleicht von Erziehung und Aufwachsen her mitgebracht hat. Und die Idee, dass wenn man diese Jugendlichen oder Kinder oder so isoliert oder irgendwie abschirmt, dass das eine hilfreiche Wirkung hat, das kann ich eben aus unserer praktischen Arbeit beim besten Willen nicht herleiten. Im Gegenteil, der zentrale Ansatz bei uns ist Bindung stärken, zurück in die Familie, Konflikte deeskalieren, Kommunikation fördern.
Zweite Berliner Frage: Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel ist hier in Berlin ja nicht ein Zeltlager, sondern eine Zeltstadt entstanden, die auch nochmal, ich glaube, fast verdoppelt werden soll auf 5.000 bis 10.000 Plätze. Das ist wirklich ja ein Geflüchtetenlager, wie man das sonst vielleicht nur aus dem Libanon kennt. Sind solche Großeinrichtungen mit all ihren Begleitumständen Brutstätten? Also wärst du Rekrutierer, würdest du da zuerst mal gucken?
Faktisch ja. Also ich würde eben dieses Brutstättenbild, das haben wir bei solchen Einrichtungen, das haben wir auch bei bestimmten Stadtteilen. Aus meiner Stadt Bonn beispielsweise gibt es das Viertel Tannenbusch, wo man lange dazu gesagt hat, das deutsche Molenbeek. Diese Stigmatisierung ist extrem problematisch und die ist in vieler Hinsicht Teil des Problems. Trotzdem
Teil des Problems, weil self-fulfilling prophecy?
Absolut, genau, das ist der Punkt. Also wenn es die Problematik noch nicht gibt, dann wird sie durch diese Bilder herbeigeführt. Das ist jetzt vielleicht mehr auf Wohnviertel, denn auf Massenunterbringungen für Geflüchtete gemünzt. Aber trotzdem, diese Idee, dass sozusagen da die sprichwörtliche Brutstätte ist, ist problematisch. Gleichzeitig, und diese scheinbare Widersprüchlichkeit schließt sich eben nicht aus, haben wir es erlebt. Das war da in 2015, wo eben wir diese Refugees-Welcome-Kultur hatten. Die gab es auch bei den Salafisten. Pierre Vogel hat in der ersten Stunde gesagt, greift euch eure Gebetsteppiche, eure Korane, Zahnbürsten und Wasserflaschen und marschiert auch in die Unterkünfte, um die Geschwister willkommen zu heißen. Und natürlich ist dann da die Botschaft nicht nur seid menschenfreundlich, sondern textet sie zu, holt sie in eure Gesprächskreise, in eure WhatsApp-Gruppen, in eure Gott weiß was. Natürlich ist eine Häufung von Menschen, die eben größtenteils ohne Familie sind, die isoliert sind, die desorientiert sind, die keine Anschlussmöglichkeiten haben, die keine anderen Bindungen haben. Nicht nur nicht Familie, sondern eben auch kein Verein.
Die haben am Ende die Religion, ne?
Absolut. Und auch nicht mal das. Die haben ja dann sozusagen erstmal keine Anbindung an eine Moscheegemeinde, an einen Verein, an gar nichts, dass das attraktiv ist, weil man dann in einer relativ kurzen Zeit auf einem relativ überschaubaren Grund viele Menschen ansprechen kann. Es ist ja eben, wie gesagt, dieses Klinkenputzersystem. Wenn ich 100 Leute anspreche und die versuche zu missionieren, dann werden nicht 100 anspringen, sondern vielleicht einer, vielleicht drei, in der Traumvorstellung 10. Aber wenn ich da halt eine so starke Sammlung von Menschen habe, die gerade völlig orientierungslos sind und in einer ganz schwierigen Lage, natürlich ist das ein Geschenk. Das ist gar keine Frage.
Was macht dir Mut?
Stopp, bevor meine Frau ihre Abschlussfrage stellt.
Jedes Mal dasselbe.
Schatzilein, loving ist gerade das Stichwort. Habt ihr sowas wie eine Erfolgsquote, beziehungsweise gibt es auch sowas wie eine Rückfallerquote? Also irgendwie müsst ihr eure Arbeit ja rechtfertigen. Irgendwann kommt ja mal irgendein Amt oder Ausschuss und sagt so, jetzt zeigt mal, was ihr eigentlich da getan habt.
Die letztere Frage ist besser und einfacher zu beantworten. Die Rückfallquote ist Gott sei Dank verschwindend gering. Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel der IS-Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Syrien. Wir haben, glaube ich, einen Fall gehabt von 40 plus, der sich in irgendeiner Form wieder in der Szene beteiligt hat, der dann auch sozusagen abgeschlossen wurde, weil klar ist natürlich, alle Hilfen, auch gerade diese pragmatischen Hilfen, die uns vielfach zum Vorwurf gemacht werden, die sind gekoppelt an einen klar artikulierten und aktiv betriebenen Wunsch zum Ausstieg. Mhm. Die werden nicht gegeben, wenn man gleichzeitig eben sich wieder in die Szene einfügt oder darin verhaftet bleibt.
So, und jetzt die Erfolgsquote, ein bisschen Präventionsparadox. Ne?
Ich will noch schnell dazu fügen, nicht nur bei uns gibt es da eben Zahlen, sondern es gibt inzwischen langsam die ersten Studien zu Rückfall bei Terroristen, Ausreisern zu terroristischen Gruppen. Die liegt in der einstelligen Prozentzahl. Also wo Allgemeinkriminalität manchmal, keine Ahnung, 40% Rückfallquoten hat, ist sie bei den Rückkehrern aus Konfliktgebieten wirklich positiv formuliert, lächerlich gering.
Die sind kuriert.
Genau, die positive Erfolgsquote, das ist wesentlich schwieriger. Und wir versuchen das eben rüberzubringen. Wir werden natürlich extern evaluiert, weil wir öffentliche Mittel bekommen. Wir werden intern evaluiert, wir werden durch externe Unternehmen evaluiert. Das ist eben schwierig nachzuweisen, weil sie können sozusagen den Misserfolg klar dokumentieren, wer in die Szene geht oder wenn ich mal ganz provokativ sein darf. Wer einen Bus in die Luft sprengt, ist nicht erfolgreich deradikalisiert.
Kann man sagen.
Das ist sozusagen die Schwierigkeit. Wenn jemand sich positiv verhält, im Sinne, dass er nicht auffällig ist, wenn er sein Leben lebt, seine Kinder gehen in die Schule, er, sie hat Arbeit, lebt in einer materiell gesicherten Existenz, hat wieder ein soziales Umfeld, das ist der Erfolg. Mhm. Und dann schließen wir einen Fall auch mal irgendwann ab. Aber was ist, wenn diese Person 2 Jahre, nachdem der Kontakt mit uns geendet hat, eine schwere Lebenskrise durchläuft, die Beziehung zerbricht, ein Todesfall, eine schwere Erkrankung, man wird geoutet und dann stigmatisiert als IS-Terroristin. Es gibt in der Rechtsausstiegsarbeit die Problematisierung von bestimmten Strukturen in der Linken, die sagen, einmal Nazi, immer Nazi. Und dann Leute, die aus der rechten Szene ausgestiegen sind, trotzdem noch outen und darstellen hier, sie beschäftigen einen ehemaligen Nazi-Skinhead, das können wir nicht tolerieren. Vergleichbares gibt es auch in der Islamisten-Szene und auch übrigens nicht nur gegenüber den Erwachsenen, wo man sagen könnte, die haben es zumindest selbst verschuldet, sondern auch gegenüber Kindern. Ich habe das vorhin schon gestreift. Da kommt der anonyme Anruf in der Kita. Wissen Sie eigentlich, dass ein Terroristenkind bei Ihnen in der Kita ist? Entweder Sie schmeißen das Terroristenkind raus oder ich werde allen Eltern sagen, sie sollen ihre Kinder bei Ihnen aus der Einrichtung nehmen. Das sind Problematiken, die wir praktisch schon erlebt haben. Und wenn so eine Krise kommt und die Person fällt in ein Loch, dann kann sie auch wieder zurück. Also Klar. Der Begriff Rückfall ist mir auch schon zum Vorwurf gemacht worden. Ich würde das darstellen, als ob es eine Krankheit sei. Sie können rückfällig werden, oder eine Sucht meinetwegen. Sie können rückfällig werden. Sie fallen in das Loch, nachdem es jahrelang gut gelaufen ist. Und dann sind aber die alten Kontakte wieder da. Die sagen, Bruder, Schwester, Klar. Wenn du jetzt gerade eine schwierige Zeit durchmachst,
Trennung
hier sind 50 Euro, ja. Du kannst bei mir wohnen, du kannst bei mir im Geschäft anfangen, bei mir ist deine Biografie, IS, dann Gefängnis, kein Ausschlusskriterium für eine Jobbewerbung, weil ich selber so denke und das gut finde. Und da ist dann die Sache, ja, sie haben gesagt, war ein erfolgreicher Fallabschluss und jetzt ist die Person plötzlich wieder in der extremistischen Szene. Ja, dazwischen sind ja auch 2 Jahre vergangen, Klar. In denen wir sie nicht betreut haben. Und wir wollen die Leute abnabeln. Wir wollen nicht lebenslang Händchen halten, sondern wir wollen die Leute auf die Füße Klar. Stellen und dann einen Schlussstrich ziehen.
Ich habe doch noch 2 Fragen. Die erste ist, kann die deutsche Gesellschaft etwas tun, um Brücken zu bauen?
Oder Fehler vermeiden, ja.
Angefangen wäre tatsächlich sozusagen schon mit der Vermeidung des Fehlers, eben sozusagen die Problematik, und da greife ich so ein bisschen diesen Begriff Brückenbauen auf, eben die Problematik zu sehen, dass es eine Problemgruppe gibt. Und das wird ganz viel aber immer noch gepredigt. Das sind die türkischen, arabischen und kurdischen männlichen Jugendlichen, die das Problem sind. Und das gibt eben die Realität nicht her mit den 25% Frauen und Mädchen, mit den Konvertiten, mit den Herkunftsdeutschen oder mit den anders migrantischen Familien. Ich habe mal den Beispiel gebracht, es gibt wesentlich weniger Islamisten, um sozusagen die Gefahreinschätzung deutlich zu machen, als Rechtsextreme. Und dann hat eine Teilnehmerin bei der Veranstaltung gesagt, ja, aber die Rechten sind ja sozusagen die Deutschen und die Islamisten sind die Muslime, davon gibt es weniger, also ist sozusagen der relative Anteil der Islamisten höher. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, das ist Blödsinn, weil die Islamisten rekrutieren ja nicht nur aus der muslimischen Bevölkerungszahl in Deutschland, sondern sie sprechen die Gesamtgesellschaft an und damit kommen sie trotzdem wieder auf denselben Prozentsatz oder auf denselben Vergleichsrahmen. Ja, also damit mit Stigmatisierung vermeiden. Diskurs führt ja nicht über was sind biografische Brüche, was sind Bedarfe, die wir stillen können, weil da kann halt die Politik schwer das Einzelschicksal ändern. Worüber wir diskutieren, sind Abschiebungen, was wird in den Moscheen gepredigt, was machen die großen islamischen Verbände für die Integration ihrer Mitglieder. Das sind legitime Fragen. Das ist keineswegs so, dass man darüber nicht diskutieren soll. Aber mit meiner Arbeitsrealität hat das eben leider nichts zu tun. Ich frage nicht, keine Ahnung, bist du bei der DİTİB oder bist du bei der Meligörüş, sondern ich frage, was hat dir das gegeben, dass dein Kollege im Jugendzentrum oder in der Schule, die das Abul-Bara-Video gezeigt hat, warum fandst du das gut? Das sind völlig verschiedene Zugänge.
Was macht dir Mut?
Mut macht mir die geringe Rückfallquote, Mut machen mir die Beispiele von Leuten, die aus scheinbar entsetzlichen Kontexten, also eben Ausreise in Konfliktgebiete, Vorbereitung von Attentaten, die plötzlich einen völlig anderen Weg einschlagen, die wieder im Leben stehen. Mut machen mir Kinder, die aus dem IS-Gebiet zurückkommen und wir haben die Rückführung begleitet am Frankfurter Flughafen. Ich trage einem Vater und seiner Tochter die Koffer zum Auto und sie guckt an ihm hoch und er fragt sie, ob sie schon gespannt ist auf ihr Zimmer und ob sie ihr Bett sehen will. Und sie guckt ihn an und sagt fassungslos, ich habe ein Bett. Weil sie das weder beim IS gekannt hat, noch im kurdischen Camp. Und die Arbeit nahe am Menschen und dass man unmittelbar sieht, was die eigene Arbeit für einen Unterschied gemacht hat, das macht Mut.
Kaan Orhon von Grüner Vogel e.V., einer Ausstiegshilfe für radikalisierte, überwiegend Jugendliche. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Schönen Dank auch für deine Arbeit. Sollte es ein bisschen mehr geben.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Ein Podcast von Funke.